Mit Akustikkoppler von einer verbotenen Konferenz in der Sowjetunion berichtet, 1989. Von Wieland Giebel am 20. Mai 2024. Wie berichtet man als freier Journalist vor dem Fall der Berliner Mauer tagesaktuell aus Lettland, damals Sowjetunion, wenn die Konferenz verboten und von Panzern umstellt ist? Wenn das einzige funktionierende Telefon in der Polizeistation steht und wenn es kein Fax gibt? Easy. Freunde dich mit dem lettischen Polizeichef an, der die Russen hasst, und du brauchst einen Akustikkoppler. Aber was ist das? Der Akustikkoppler wandelt die digitalen Daten eines Laptops in analoge Töne um, die wie ein Fax piepen. Ein Kabel wird in die serielle Schnittstelle des Computers gesteckt, am anderen Ende wird der Telefonhörer in zwei Saugnäpfe gedrückt. Festdrücken, damit möglichst wenig Umgebungsgeräusche stören. Und dann hoffen, dass die analoge Telefonverbindung einigermaßen gut ist. Über den Telefonhörer wurde gesendet und empfangen. Die Übertragungsraten lagen bei 300 Bit pro Sekunde. Heute reden wir von einem Gigabit. Das ist tausende Male schneller. Damals hätte es eine Stunde gedauert, ein Lied als MP3 herunterzuladen. Aber MP3 gab es noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen irgendwie in der Leitung hängen, dass jemand mithört, war relativ groß. Deshalb war das Telefonieren nicht so angesagt. Es ging auch darum, die lettischen Polizisten zu schützen. Das Piepsen hätte man hören können, aber das war keine sehr verbreitete Technik. Dazu kam, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite, also bei der TAZ, nicht auf telefonische Berichterstattung eingestellt waren. Es gab kein Aufnahmegerät und niemand konnte Stenografie. Das war 20 Jahre zuvor beim Springer Verlag anders, als Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 von dem Polizisten und Stasi-Spitzel Karl-Heinz Kurras erschossen wurde, gab der Morgenpost-Journalist Michael Müller seine fortlaufenden Berichte per Telefon in die Redaktion durch. Eine Sekretärin stenografierte mit. Doch Müller musste sich in der Kneipe mit Telefon immer wieder anstellen, denn er war nicht der einzige Journalist. Zurück nach Lettland. Eine lettische Umweltgruppe hatte im Juni 1989 zu einer Konferenz über die Verschmutzung der Ostsee eingeladen. Als freier Journalist muss man immer dorthin fahren, wo die fest angestellten Korrespondenten nicht sind. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass es um mehr ging. Etwa 100 Teilnehmer waren zur Ostseekonferenz gekommen, die meisten aus Westeuropa, allein über 30 aus der Bundesrepublik und zwei von der Arche aus Ostberlin. Einer der beiden, Matthias, erzählte mir, dass er sich wunderte, dass er manchmal zu Konferenzen außerhalb der DDR fahren dürfte, also ein Visum und eine Genehmigung bekam, manchmal aber auch nicht, ohne dass es für ihn irgendeinen Sinn machte. Es dauerte nicht lange, bis die Mauer fiel und sich nach der Öffnung der Stasi-Akten herausstellte, dass der andere, Falk, der Stasi-Spitzel war. Nur wenn er Matthias begleiten konnte, gab es die Ausreise. Die Fahne Lettlands wird am 20. Juni 1989 am Tagungsort, dem Schloss Edole, gehisst. Sie war zuvor in der Kirche geweiht worden und wurde in einer Prozession von jungen Leuten in traditioneller Tracht getragen. Eine massive und mutige Provokation der lettischen Umwelt- und Unabhängigkeitsbewegung in der hochgerüsteten Sowjetunion. Am 4. Mai 1990 erklärt sich Lettland für unabhängig. Am 18. März 1990 hatte die lettische Volksfront 131 der 199 Sitze im Parlament errungen, obwohl der lettische Bevölkerungsanteil nur noch 52% betrug. Auch viele Russen in Lettland wollten also die Unabhängigkeit. Dass es nicht nur um die Ostsee ging, wurde gleich zu Beginn deutlich. In der Kirche war eine lettische Fahne gesegnet worden, die in einem Festzug mit jungen Leuten in lettischer Tracht zum Tagungsort gebracht und feierlich gehisst wurde. Mehr konnte man die Russen eigentlich nicht provozieren. Und doch, denn der Ort, zu dem eingeladen worden war, galt als russisches Sperrgebiet. Das erfuhren die Teilnehmer erst im Laufe der Zeit. Wer sollte auch auf die Idee kommen, dass es so etwas gibt? Weit und breit waren keine Kasernen oder Raketensilos zu sehen. Damals, 1989, war Edole wie eine Jugendherberge. Heute kann man bei Booking als Edolespilz buchen. Das Dolespilz empfängt Sie in einem Schloss aus dem 13. Jahrhundert mit Seeblick und einem Park voller Spazierwege. Sie wohnen in Dole in der Region Kurland, 42 Kilometer von Ventspils entfernt. Doch die Provokationen der Letten gegenüber der sowjetischen Führung in Riga und Moskau gingen noch weiter. Das Innenministerium verbot die Konferenz, der örtliche, lettische, Polizeichef wurde aufgefordert, das Verbot zu überbringen. Er tat dies pflichtbewusst, ließ aber durchblicken, dass es keine konkreten Anweisungen zur Umsetzung des Verbots gegeben habe. Die Busse des Innenministeriums, die die Konferenzteilnehmer abholen sollten, fuhren unverrichteter Dinge wieder ab. Eine Rundfahrt zu ökologischen Hotspots wurde von Fahrzeugen der örtlichen Polizei mit Blaulicht begleitet, damit der Bus auch wieder zum Tagungsort zurückfahren konnte. Wie gefährlich war das alles? Schwer zu sagen. Einerseits dürfte das Innenministerium eigentlich nicht das Gesicht verlieren und hätte sich durchsetzen müssen, andererseits waren so viele westliche Ausländer dabei und außerdem waren alle Signale, die aus Moskau kamen, unklar. Das war wohl auch der Grund, warum das Verteidigungsministerium die Panzer in Bewegung setzte, sie aber weit weg vom Tagungsort hielt. Die Situation erinnerte mich ein wenig an die DDR. Umweltgruppen und politische Opposition im Allgemeinen waren ein Haufen. Aber die lettischen Grünen kamen mir eher national oder nationalistisch vor. Erst in den Interviews wurde mir klar, dass Stalin noch 1949 Zehntausende Letten nach Sibirien deportieren ließ, dass ein großer Teil dort umkam, dass Lettland brutal russifiziert wurde. In Westeuropa hat man das in der Nachkriegszeit nicht so wahrgenommen. Damals nutze ich den Sony Walkman Professional in Sendequalität. Eine teure Anschaffung, aber deutlich komfortabler als das Ur-Report-Gerät von früher, welches so groß war wie eine Aktentasche. Dazu das klassische Sennheiser-Mikrofon MD-421. Gut für Radio, aber auch für die Beatles und Rolling Stones. Insgesamt habe ich 12 Kassetten aufgenommen, Interviews und O-Töne. Meine Aufnahmen mit Interviews als Grundlage für Radiobeiträge füllen 12 Kassetten. Das war auch heikel. Einerseits ging es darum, zu vermitteln, was die Letten ausdrücken wollten, wie sie die Umweltzerstörung durch die russische Industrie sahen. Aber sie arbeiteten auch daran, wieder ein unabhängiger Staat zu werden, frei von Russen. Hätte man mir diese Bänder weggenommen, hätte das die Interviewpartner in große Gefahr bringen können. So etwas ist mir in den 1970er Jahren passiert, als der britische Geheimdienst mir die Aufzeichnungen von Interviews mit ihren wegnahm, die gegen die britische Besatzung in Nordirland kämpften. In Lettland hatte ich jedoch Glück und konnte die Bänder ohne Probleme außer Landes bringen. Der Polizeichef war in meinem Alter und hatte ebenfalls 3 Kinder. Wir sind zusammen auf einem der wunderschönen Seen gerudert und geschwommen. Auf den Feldern roch es nach frischem Heu. Auf den Waldlichtungen duftete es nach wilden Erdbeeren. Ich konnte verstehen, dass Bismarck gerne vom Schloss Edole aus auf die Jagd ging. 1989 war es eher eine Jugendherberge. Heute befindet sich ein Hotel in dem wunderschön renovierten Anwesen. Ich weiß nicht mehr, warum ich immer nach 17 Uhr mit meiner ganzen Ausrüstung auf die Wache kommen musste. Laptop, Kabel, Akustikkoppler. Der Chef wählte persönlich, dann konnte ich übertragen und beobachtete misstrauisch das grüne Blinken. Blinkte es rot, musste die Übertragung wiederholt werden. Manfred Kriener und Gerd Rosenkranz von der Ökoredaktion der Taz freuten sich über die Exklusivberichte. Sie waren so begeistert, dass ich anschließend bei der Taz angestellt wurde. Ich Glücksschwein bin von Münster nach Berlin gezogen. Aber nach 3 Monaten hieß es in der Frauenredaktion, die Parität sei noch nicht erreicht, ich müsse gehen. 3 Kinder zu versorgen? Kein Thema. Feminismus ging vor. Aber ich hatte schon einen Job im Europäischen Parlament und konnte fast unmittelbar nach dem Mauerfall im Frühjahr 1990 eine Bestandsaufnahme der Umweltsituation in der DDR machen. Mein Kontakt zu Matthias und über ihn zu den Umweltgruppen in der DDR war die Basis für diese Rundreise. Der Polizeichef und die Organisatoren der Konferenz verstanden sich gut, oder vielleicht kannten sie sich und das Ganze war ein abgekartetes Spiel gegen die Russen. Eine Rundfahrt zu Umweltsündern konnte die Gruppe zunächst nicht antreten. Dann doch, und zwar mit Polizeieskorte und Blaulicht, damit die Busse zum Tagungsort zurückfahren konnten. Eine weitere Provokation der lettischen Polizei gegen die sowjettreue Führung in Riga. Wie ein solcher Akt des Ungehorsams enden würde, war nicht abzusehen. Wie sich später herausstellte, war der Konferenzort weiträumig von russischen Panzern umstellt. Weder der Polizeichef noch die Organisatoren wollten uns mit diesem Wissen beunruhigen. Worum es bei der Konferenz wirklich ging, kann man in meinen 5 Beiträgen für die Taz nachlesen, hier unten. Was macht man mit so einem Akustikkoppler? Nur ein Messi hebt so etwas auf. Typen wie ich. Was für ein Glück! Denn heute ist genau dieser Akustikkoppler ein Exponat im Museum Deutschland 1945 bis heute im Berlin Story Bunker. Es geht um die Zeit, als in den 1970er Jahren die neuen Medien entstanden. Stadtzeitungen, die Informationen zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten, der Amos im Ruhrgebiet und unabhängige Verlage wie Elefantenpress sowie schließlich die Taz. Vor dieser Vitrine stehen jüngere Besucher ziemlich lange. Es dauert, bis sie verstehen, wie diese Technik funktionierte. Doch mit dem Gerät entstanden 4 Berichte von der Baltic Sea Conference im Juni 1989 aus Lettland für die Taz sowie ein weiterer Bericht über die Lage der Umwelt. Diese Artikel sind in voller Länge auf Berlin Story News nachzulesen. Der Link ist in den Shownotes.